Hallo und willkommen im Future Values Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute bei einem besonders kontroversen Thema mit gleich zwei Gästen. Es geht um einen fast schon Glaubenskrieg in der Welt der nachhaltigen Geldanlage. Gemanagter Investmentfonds versus ETF. Los geht's nach dem Intro. Für die einen sind die günstigen Indexfonds das einzig wahre und ein Fondsmanagement nur eine Quelle zusätzlicher Kosten. Die anderen sagen, dass echte Nachhaltigkeit nur durch das strenge Selektionsverfahren eines kompetenten Investmentsteams möglich ist. Alles andere sei Greenwashing. Dem wollen wir heute ganz genau auf den Grund gehen und ich freue mich riesig, dazu heute zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Tim Helm und Gunther Greiner. Hallo ihr beiden.
Hallo Mike.
Hallo Mike, hallo Tim.
Hallo Gunther.
Stellt euch doch am besten kurz selbst vor. Tim, wer bist du, was machst du und welche Perspektive eröffnest du uns heute?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, das wir heute bearbeiten und freue mich da auch auf die nächsten Minuten. Mein Name ist Tim Helm. Ich bin seit 25 Jahren in der Finanzdienstleistung unterwegs. Ich habe vor 25 Jahren die Firma Fondsprofis gegründet, die ein Dienstleister für andere Finanzdienstleister mittlerweile ist. Wir haben ja viele Jahre den Fokus auf Beteiligung gehabt, das heute auch eine sehr wichtige Rolle im Impact Investing spielt. Ich bin seit über 10 Jahren in der Nachhaltigkeit unterwegs und habe im Laufe der Jahrzehnte festgestellt, dass ganz viele Portfolios in der Vermögensstruktur nicht gut aufgestellt sind. Insbesondere, wenn wir über das Thema Ökologie sprechen, sind viele Portfolios eben sehr konzentriert investiert, um eine möglichst hohe Wirkung zu erzielen. Und das ist ja auch gut nachvollziehbar, aber der Schuss kann halt ordentlich nach hinten losgehen. Deswegen haben wir im Jahr 2019 die Grüne Welt gegründet, dessen Geschäftsführer und Gründer ich bin, wo wir ETF-Vermögensverwaltung mit dem bestmöglichen grünen Ansatz eben entwickeln und auch Finanzdienstleistern und Endkunden zur Verfügung stellen.
Danke, Gunther. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, mein Name ist Gunther Greiner. Ich bin Fondsmanager bei der Vivin in Mainz. Ich selber habe ebenfalls 20 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement, insbesondere mit Small Caps und insbesondere auch mit Grün Investments, sogenannten ESG Investments. Und ich habe die letzten Jahre eben eher bei traditionellen Finanzunternehmen gearbeitet und habe mich dann aber mit dem Gründer der Vivin in Mainz, das ist der Matthias Willenmacher, der wiederum ist der Gründer der Juvi, dem einst größten und ersten Wind- und Solarparkprojektierer in Deutschland, zusammengesetzt. Und wir haben uns diese komplette Landschaft der sogenannten grünen Fonds angeschaut und zu dem Schluss gekommen, dass es zwar einige Aktienfonds gibt, die wir gut finden, hauptsächlich auch von kleinen Spezialisten gemanagt, Ökobanken zum Beispiel, dass es aber keinen Aktienfonds gibt, der wirklich tatsächlich so grün ist, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, für unsere Kunden bei der Vivin eben einen eigenen Aktienfonds aufzulegen, den Vivin Just Green Impact. Und dieser Fonds, an dem haben wir 1,5 Jahre gearbeitet, der ist jetzt seit 2 Monaten live. Und wir sind jetzt eben kräftig dabei zu investieren und ja, freuen uns jetzt natürlich auf das Gespräch und auf die weitere Entwicklung unseres Fonds.
Wir haben also jetzt echte Expertise in beiden Bereichen, sowohl ein ETF-Portfolio-Manager als auch ein Investment-Fondsmanager. Damit die Folge nicht völlig den Rahmen sprengt, beschränken wir uns heute auf reine Aktienfonds, lassen also insbesondere Anleihen außen vor. Gunther, kannst du zum Einstieg mal ein paar Worte dazu sagen, welche Wirkung in Sachen Nachhaltigkeit mit Aktieninvestments erzielt werden kann?
Ja, sehr gerne. Also dazu muss man wissen, wir sind jetzt ein Fonds, der weltweit anlegt, und weltweit hauptsächlich in kleine Aktien, in sogenannte Small, Micro und Mid-Caps. Und da haben wir natürlich folgenden Sachverhalt. Diese kleinen Aktien, das sind die wirklichen Treiber dieser ganzen grünen Wende. Das sind die Aktien, die sich voll auf ein gewisses Thema konzentrieren, also zum Beispiel Solarmodule herzustellen, Ökosupermärkte zu betreiben, biologische Nahrungsmittel anzubauen und ähnliche Dinge oder Elektromobilität und Batterien. Und die wirklichen Treiber sind eben nicht diese riesigen Mischkonzerne, die in den größten Aktienindizes vertreten sind, sondern das sind kleine übersehene Small Caps. Und das ist eben genau das, wo wir uns darauf konzentrieren. Also wir haben einen fundamentalen Stockpicking-Ansatz und schauen uns weltweit alle 50.000 Aktien an und schauen uns da eben die Aktien an, die da am geeignetsten sind, die sowohl die finanziell besten Chancen haben, als auch den größten Impact haben. Und da passiert halt Folgendes: Diese kleinen Unternehmen brauchen natürlich mehr Geld und häufiger Geld als jetzt ein großer Konzern, weil sie natürlich noch stark am Investieren sind. Neue Produktionsanlagen, Forschung und Entwicklung und ähnliche Dinge. Und optimalerweise ist es so, dass das Geld, das die Anleger bei uns in den Aktienfonds einzahlen, direkt über Kapitalerhöhungen, über Börsengänge, über vorbörsliche Beteiligungen direkt an diese Firmen fließen, die dann wiederum eben diese Industrieanlagen aufbauen können, um diese Solarmodule zum Beispiel zu produzieren oder weiter in Forschung und Entwicklung investieren. Und meiner Meinung nach ist es so, dass über diesen Mechanismus man dann den größten Impact überhaupt bekommt im Aktienbereich. Und der zweite Punkt ist natürlich, weil diese kleinen Unternehmen eben so klein sind und übersehen, dann reden die natürlich auch mit uns. Für mich ist natürlich jetzt schwierig, zum Beispiel den Chef von Google an die Strippe zu bekommen. Aber von einem kleinen Unternehmen, was zum Beispiel eine Marktkapitalisierung von 50 Millionen hat, die gerne möchten, dass wir bei denen eine Kapitalerhöhung zeichnen, mit dem kann ich natürlich direkt sprechen. Und dadurch kann ich mich auch über verschiedene Ansichten mit dem austauschen und habe natürlich dann auch einen Einfluss.
Okay, das war jetzt die Welt der eher kleinen Unternehmen, also Small Caps. Tim, magst du da was im großen Bereich ergänzen?
Gerne. Also erstmal möchte ich dem Gunter zu 100% zustimmen. Also die größte Wirkung haben wir im Impact und im Small- und Mid-Cap-Bereich. Was wichtig ist zu erkennen, ist, dass wir für einen wirklichen Transformationsprozess in Richtung Klimawandelvermeidung und CO2-Aufkommen die Konzerne mit ins Boot nehmen müssen. Also ohne die wird der Transformationsprozess nicht erfolgen. Und den Ansatz, den wir hier verfolgen, ist letztendlich, einen Wettbewerb zu schaffen zwischen den großen Konzernen in Richtung Nachhaltigkeit durch eine Kombination aus Ausschlusskriterien und Best-in-Class-Ansatz. Der Best-in-Class-Ansatz bewirkt, dass die, die sich tatsächlich nachhaltig ausrichten, nur in diese Firmen auch investiert wird. Was im Umkehrschluss wieder heißt, das ist gut für deren Aktienkurs und damit auch ihre eigene Bonität und die Kosten in der Beschaffung von Kapital grundsätzlich. Und das soll die anderen Firmen, die sich noch nicht so auf den Weg gemacht haben, motivieren, eben diese Komponente Nachhaltigkeit stärker im Unternehmen zu integrieren und zu verfolgen. Es gibt heute sehr gute Reporting-Vorgaben auch, der CSR-Report, der das dann auch überprüfbar macht, nämlich einerseits die Ziele, die sich die Unternehmen setzen und auch die Erreichung dieser Ziele eben regelmäßig überprüft werden kann. Und durch diesen Wettbewerb sieht man eine klare Ausrichtung immer mehr Firmen großer Konzerne in Richtung Nachhaltigkeit. Und so erzielt man eine Wirkung, die ja nicht so groß ist wie beim Impact Investing, aber genauso aus unserer Sicht genauso wichtig ist, weil wir die Großkonzerne in diesem Transformationsprozess eben eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen.
Nun sind ETFs schon seit längerem wirklich beliebt, auch bei Menschen, die nachhaltig anlegen wollen. Tim, was sind für Anlegerinnen die großen Vorteile von ETFs und warum setzt du sie so gerne ein?
Also grundsätzlich gibt es natürlich viele Vorteile im Hinblick auf Kosten, aber auch im Hinblick auf Verlässlichkeit, beziehend auf die Rendite. Denn indexgebundene Investments, dazu gibt es mehr als genug Studien, rentieren sehr verlässlich. Und sie sind verlässlich auch in der Anlagestrategie, denn die ist genau definiert über die Indexdefinitionen, die dahinter stehen. Im Nachhaltigkeitsbereich ist es so, dass die Nachhaltigkeitsstrategie auch ganz klar definiert ist und wir jederzeit transparent auch nachvollziehen können, wie diese umgesetzt wird. Also das heißt, die Überprüfung für uns als Vermögensverwalter ist wesentlich einfacher und auch verlässlicher, als das bei einer Vermögensverwaltung mit aktiven Fonds der Fall wäre. Die Ländergrenzen sind genau gesetzt und dadurch, dass wir den Ansatz verfolgen in unserer grünen Welt, also da ist der Name auch tatsächlich das Programm. Wir wollen weltweit diversifiziert investieren, haben dafür klare Regeln und diese Regeln beinhalten auch eine klar definierte Länderallokation. Und das ist nur mit Vehikeln möglich, die eben auch da ihre Grenzen, die Grenzen eben so klar definiert haben. Und das ist der Grund, warum wir große Fans von ETFs sind in diesem Zusammenhang. Also das heißt Verlässlichkeit und Kosten.
Gunther, du hast dich gemeinsam mit anderen dazu entschieden, einen gemanagten Fonds zu starten, trotz ETF-Hype. Warum und was sind die Vorteile eines guten Fondsmanagements?
Ja, das hatte ich vorher schon ein bisschen anklingen lassen. Es hat im Endeffekt darin alles angefangen, dass ich mich eben mit dem Matthias Willenbacher zusammengesetzt habe und wir haben geschaut, was gibt es denn schon so am Markt und sind eben zu dem Schluss gekommen, dass aus unserer persönlichen Betrachtung nichts wirklich da ist, was so wirklich dunkelgrün ist, also so komplett grün. Und warum ist das? Weil diese Art von Investments, die wir machen möchten, eben in diese kleinen Unternehmen, die sind eben nur schwer per ETF abbildbar. Und die sind auch von den Indexanbietern, die großen Unternehmen eben raten wollen, sind die meist auch übersehen. Also wenn man sich mal anschaut, die Aktien, die wir jetzt kaufen, die meisten haben überhaupt gar kein grünes Rating. Das heißt, ein Fondsmanager, der sich auf externe Ratingagenturen verlässt, der eher größere Aktien kauft, kann in diese Titel gar nicht investieren. Das heißt, das Fondskonzept von uns ist die einzige Möglichkeit, das umzusetzen, was wir tatsächlich umsetzen wollen in diesem Bereich. Und da die Vivin eben ein schon seit Jahren spezialisiertes Haus ist, das nur grüne Investments anbietet, haben wir halt gesehen, dass unsere Anleger sich halt insbesondere für so ein komplett grünes, dunkelgrünes Produkt interessieren. Und das hat uns eben dazu bewogen, dann das eigene Produkt aufzulegen. Und das Feedback von unseren Kunden und auch von anderen Interessenten, mit denen wir sprechen, da bekommen wir schon immer wieder gespiegelt, dass eventuell auch auf sowas gewartet wurde. Und da wir natürlich dann auch in der Branche so ein bisschen anecken, weil wir ja auch so sagen, wir wollen es wirklich komplett grün machen und andere Dinge sind nicht so wirklich grün, möchten wir auch in der Branche irgendwie so einen Wandel anstoßen, dass sich auch andere so ein bisschen sehen, was wir machen und sich dann auch überlegen, vielleicht eine eigene Expertise sich in diesem grünen Bereich zuzulegen. Also da ist ja der Tim, ist da ja auch ein Vorreiter. Das ist ja bei vielen Finanzdienstleistern auch nicht gegeben, dass sich die Leute auch wirklich mit diesem ganzen ESG-Investment tatsächlich selber auskennen. Und das ist auch so ein bisschen eine Mission. Also wir möchten auch daneben, dass wir einen tollen Fonds hier managen, möchten wir eben auch noch ein bisschen einen Change in der Branche anstreben.
Wenn man sich mit der Debatte beschäftigt, kommt man um eine Meinung nicht herum. Ein Fondsmanagement kostet viel Geld, bringt aber nur selten eine bessere Performance. Mit einem ETF spare ich mir die Gebühren und habe dadurch garantiert mehr Rendite. Das ist ja schon ein ziemlicher Angriff auf die Zunft der Fondsmanager, finde ich. Was sagst du dazu, Gunther?
Ja, also das könnte im Endeffekt auch ein Originalzitat von Warren Buffett sein, der ja regelmäßig in seinen Meetings immer die ETFs propagiert. Und was soll denn ich dem Warren Buffett, dem größten Investor der Welt, jetzt widersprechen? Das geht natürlich auch gar nicht. Ich möchte es halt ein bisschen so einschränken. Also wenn man sich jetzt rein auf Rendite fokussiert, ist es natürlich so, dass Wenn man Large Cap betrachtet, es die Theorie der effizienten Märkte gibt und ich sehr gut nachvollziehen kann, warum man dann eben ein Fan von ETFs ist und sagt, wenn ich mich auf Large Caps beschränke oder in Large Caps investieren möchte, möchte ich eben über ETFs investieren, weil da am Ende des Tages dann die Kosten bei gut gecoverten, also bei Werten, die sich eben viele Analysten anschauen, sind nachher die Kosten ausschlaggebend. Da würde ich praktisch einen Haken dran machen. Wo ist jetzt aber die Daseinsberechtigung für Portfolio-Manager wie mich? Die fängt überall dort an, wo ich eine Spezialität reingehe. Und bei uns ist die Spezialität, dass wir eben sagen, wir legen in sehr, sehr kleine Werte weltweit an und wir legen eben in wirklich sehr, sehr grüne Werte an. Und da ist es eben für einen Index sehr, sehr schwer, das 1:1 so abzubilden, wie wir das machen, wenn nicht gar unmöglich. Unserer Meinung nach ist es eben nur so möglich, wie wir das machen. Und für diese Art eines ganz speziellen Produktes, wo ein Anleger haben möchte, der eben in diese kleinen und Kleinstwerte investieren möchte weltweit und der wirklich möchte, dass er den möglichst grünen Impact hat, dafür ist das aktive Management meiner Meinung nach nach wie vor gerechtfertigt. Und wir müssen aber auch sagen, dass wir eine relativ faire Gebührenstruktur haben. Also für die R-Tranche haben wir komplette Kosten pro Jahr von 1,45% und auch keine Performance-Fee. Und für die institutionelle Tranche ab 50.000 Euro Volumen haben wir 1% Kosten pro Jahr, auch ohne Performance-Fee. Das heißt, das Vorbild ETF, da haben wir uns schon angepasst, indem wir eben einen für einen aktiv gemanagten Fonds deutlich günstigen Fonds aufgelegt haben, um da ein bisschen den Spagat zu fassen. Und zum anderen, wenn eben Leute in dieses spezielle Produkt oder auch generell in spezielle Fonds investieren wollen, dann ist es eben sehr geeignet. Und insbesondere ist hier natürlich der Core-Satellite-Ansatz zu erwähnen. Aber ich bin mir sicher, da wird der Tim gleich ein bisschen mehr noch dazu sagen.
Ja, also erstmal, das, Gunther, das, was du gerade gesagt hast, kann ich zu 100% unterschreiben, ohne Einschränkungen. Und vielen Dank für den Übergang mit dem Core-Satellite-Ansatz, denn die, wie ich eingangs sagte, die grüne Weltstrategien sehen wir als optimales Basisinvestment, das eine Vermögen, die Basis in einer Vermögensstruktur abbilden sollte. Und darum kann man dann wunderbar Impact Investing Satelliten drumherum bauen. Und das kann man auf verschiedenen Wegen tun. Man kann es in Hochrisikobereich im mit eigenen Projekten oder direkten Beteiligung an Projekten tun oder eben sehr gut gemanagt mit einem Impact aktiv gemanagten Investmentfonds, der einen Impact-Ansatz verfolgt und in Small Caps geht. Und letztendlich muss sich jeder Anleger selbst fragen, welches Risiko, welche Schwankungsbreite kann er aushalten? Und das Ergebnis seiner Antwort definiert dann letztendlich auch die einzelnen Verhältnis zwischen einem Basisinvestment, das immer vorhanden sein sollte, und der Beimischung Komponente Impact Investing. Wenn man, ich sag mal, viel Zeit mitbringt und auch hohe Schwankungsbreiten, kann man den Impact-Teil durchaus auch sehr hoch gewichten. Also das, aber man muss sich einfach darüber im Klaren sein, welche Eigenschaften die Anlageform mit sich bringt. Und bei Small- und Mid-Caps, die extrem wichtig sind, ist es aber auch so einhergehend, dass nicht nur eine häufigen Phasen eine höhere Rendite auch durchaus zu erwarten ist, aber auch eine wesentlich höhere Schwankungsbreite auszuhalten ist für den Investor. Also ein Auf und Ab, bei dem man möglichst investiert sein bleiben sollte. Deswegen ist die Zeitkomponente eben auch wichtig. Und das eine schließt das andere nicht aus. Das ist mir auch ganz wichtig. Und ich möchte auch hier nochmal betonen, ja, im Small- und Mid-Cap-Bereich ist A, das ETF-Angebot aktuell gar nicht vorhanden. Und wir sehen hier durchaus die Notwendigkeit, auch im engen Austausch mit dem Management zu stehen, um die Investments besser einschätzen zu können. Und das kann nur ein aktiver Manager letztendlich auch leisten. Dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen.
Okay, Tim, du hast hier von Core Investment gesprochen und so ein Core heißt für dich, dass es ein breit aufgestelltes Investment ist in Unternehmen mit hoher Kapitalisierung, also in Large Caps, richtig?
Genau, so ist
Und
es gesehen. Und breite Diversifizierung bedeutet für uns Minimum mehrere hundert Aktien, in die investiert werden sollte. Und das kann man eben sehr schön mit ETFs letztendlich dann auch umsetzen.
Gunther, siehst du diesen direkten Zusammenhang zwischen breiter Streuung in große Unternehmen und Sicherheit auch so?
Absolut. Ach so, entschuldige, du
Ja.
hast Gunther gemeint.
Ja, also das sind natürlich Ansätze aus der Portfoliotheorie und Wissenschaft. Dem kann man natürlich jetzt so nicht widersprechen. Also wichtig, was man halt bei dieser Diskussion sehen muss, ist halt, dass das, was als Risiko in der Wissenschaft angegeben wird, das ist die Volatilität, also die Schwankungsbreite. Das hat ja der Tim schon ausgeführt. Und die ist natürlich bei kleinen Aktien und bei Kleinstaktien deutlich höher. Wir könnten jetzt natürlich eine Diskussion darüber führen, ob das das richtige Risikomaß ist. Denn wenn bei uns, wir sagen ja immer, ein Anleger, der bei uns investiert, der muss mindestens 5 bis 8 Jahre, also langfristig bei uns investieren. Und am Ende des Zeitraums ist es dem Anleger eigentlich egal, wie stark zwischendurch sein Produkt geschwankt hat. Rein psychologisch stimmt das aber natürlich nicht. Aber da möchte ich jetzt die Diskussion oder die Büchse Pandora gar nicht aufmachen, sonst redet man wahrscheinlich morgen noch. Also wenn man davon ausgeht, dass das richtige Maß für Risiko die Schwankungsanfälligkeit ist, dann ist es natürlich richtig, dass man mit größer kapitalisierten Werten hier weniger Schwankungen hat und dann eben über so eine Core-Satellite-Mischung da dann die Schwankungsanfälligkeit senkt. Und dann hätte man zum Beispiel dann in dem Core eben Aktien, die nicht so stark schwanken und in diesen kleinen Satelliten, die spezialisiert sind, wo man dann praktisch seine Investmentinteressen ausleben kann, da hätte man dann die größeren Schwankungsanfälligkeiten, hat aber natürlich auch die höheren Renditechancen, weil höheres Risiko geht natürlich auch immer mit höherer Renditeerwartung ein und vice versa, zumindest wenn die Portfolios richtig aufgestellt sind.
Ich denke, das können wir jetzt einfach so stehen lassen. Kommen wir zum anderen Thema. Den ETFs wird vorgeworfen, gar nicht so nachhaltig zu sein. Bei reinen Best-in-Class-Ansätzen sind dann eben auch die grünsten Ölkonzerne drin. Auch bei stärker gefilterten Varianten findet man noch Unternehmen wie Tesla und Coca-Cola. Manche nennen das schon Greenwashing. Tim, wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also erstmal möchte ich warnen vor den Namen der ETFs. Also wenn man sich die ETFs im Nachhaltigkeitsbereich anschaut, dann ist die Namensgebung vielfach sehr irreführend. Und man sollte sich immer als Investor die genauen Regeln der Nachhaltigkeit anschauen, die der ETF verfolgt. Der nachhaltigste Ansatz, den es in so einem Core-Investment gibt, ist die Kombination aus Ausschlusskriterien mit Best-in-Class-Ansatz. Das heißt, dass man zunächst einmal im ersten Filterprozess die Bereiche komplett aussortiert, die für einen No-Go sind, wie Kinderarbeit, Atomenergie, CO2-Betreiber. Und im zweiten Ansatz dann eben das Restportfolio gewertet wird nach sogenannten ESG-Kriterien. Und wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, dabei kommen immer wieder Überraschungen raus. Die Überraschungen liegen daran, dass man vielfach gar nicht die Aktivitäten in den Konzernen genau kennt, die tatsächlich dazu führen, dass das ESG-Rating sehr hoch ist. Ich nehme mal Microsoft. Microsoft ist vielen, ja, ist allen bekannt und jeder kennt die Geschäftspolitik von Microsoft. Microsoft hat aber vor 2 Jahren durch den Vorstand verkünden lassen, dass sie nicht nur CO2-neutral in Zukunft sein wollen, sondern dass sie tatsächlich das bisherige CO2-verursachte Aufkommen durch Microsoft komplett neutralisieren wollen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel und das sie auch aktuell sehr konsequent verfolgen und führt dazu, dass ein hohes ESG-Rating dabei rauskommt. Eine SAP liefert extrem wichtige Software für erneuerbare Energienanlagen und die Verwaltung dieser. Beispielsweise neben dem Thema, dass sie auch CO2-Neutralität anstreben. Also da hat man häufig die Situation, dass man das, was der Analyst im Hintergrund rausbekommt. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen. Man sagt immer, ein ETF, der hat ja gar keinen Fondsmanager. Er hat einen Fondsmanager. Nämlich letztendlich ist der Fondsmanager indirekt durch denjenigen, der den Index zusammenstellt, gegeben. Ja, und man hat nur einen hohen Skalierungseffekt durch die Analysten, die den Index zusammenstellen, weil dieser Index mehrfach verwendet wird von vielen Gesellschaften wiederum. Und dadurch ist eine Skalierung erfolgt. Aber dahinter stehen ja, hinter solchen Indexbildern stehen teilweise Teams von über 150 Analysten, die nichts anderes machen, als die Firmen sich genau anzuschauen, ein ESG-Rating zu erstellen. Und daraus resultiert dann auch die Portfoliozusammensetzung in der Realität.
Kann ich hier leider noch nicht rauslassen. Ich habe bewusst Tesla und Coca-Cola angesprochen, weil ich mir natürlich auch die von euch empfohlenen, beziehungsweise von dir empfohlenen ETFs angeguckt habe und dass so die beiden Unternehmen sind, die mir als erstes ins Auge gesprungen sind, wo es halt auch negative Presse zu gibt. Ich sag mal so, bei Ökos wie mir flimmert dann oft mal eine Greenpeace-Kampagne über den Instagram-Feed, wo halt Coca-Cola dann eindeutig mit Plastikverschmutzung zum Beispiel in Verbindung gebracht wird und zwar nicht wenig. Und ja, die Ökobilanz von Tesla ist jetzt auch nicht immer unbedingt super. Ne? Trotzdem sind die auf jeden Fall in den nachhaltigen Portfolios drin und ich finde, das ist schon eine stärkere Kontroverse als vielleicht Microsoft.
Ja, also nehmen wir mal das Beispiel Tesla. Tesla, die als Treiber der E-Mobilität herausgehen. Ja, es gibt immer ein Rohstoffthema bei der, bei den Akkus beispielsweise. Aber Tesla ist schon so weit in der Entwicklung, dass die Rohstoffe Lithium und Kobalt wesentlich reduziert werden konnten. Ja? Und das ist das Thema der was wir dabei betrachten müssen. Wir müssen sie kritisieren, ja, damit sie nämlich motivierter sind, sich noch mehr anzustrengen. Aber letztendlich führt ein Unternehmen wie Tesla dazu, den Wettbewerb und auch die technologische Innovation so schnell voranzutreiben, dass es zu den gewünschten Ergebnissen letztendlich führt. Ja. Und bei einer Coca-Cola oder bei Pepsi, die wechseln sich übrigens immer wieder ab. Die betteln sich da so ein bisschen. Also wir hatten schon beides im Portfolio immer wieder im Wechsel. Ist es ähnlich letztendlich. Da geht es darum, beispielsweise keine Einwegflaschen, sondern Pfandflaschen vorwiegend zu nutzen. Das Ganze, die ganzen Verfahren zu optimieren dazu. Da ist auch die Frage, ist es sinnvoll, ausschließlich Glasflaschen zu benutzen? Weil das ist natürlich dann auch wieder vom CO2-Aufkommen her über den Transportweg sehr schwierig. Also das ist tatsächlich eine Wissenschaft in sich, das Ganze zu beurteilen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass hier eben große Analystenteams da permanent diskutieren und auch permanent neue Studien mit einbeziehen in diese Gesamtbeurteilung. Bin ich jetzt entlassen?
Jetzt bist du entlassen. Dankeschön. Okay, aber einen habe ich noch für dich. Bei der nachhaltigen Anlage entscheidet nicht nur die Auswahl der Titel, sondern auch, wie die Fonds sich als Miteigentümer an den Unternehmen verhalten. Wird auf den Aktionärsversammlungen abgestimmt und wenn ja, wie? Und inwieweit setzt sich der Fonds für mehr Nachhaltigkeit bei den Unternehmen ein und sucht den Dialog? Das ist ja was, das der Gunther auch schon angesprochen hat. Aber Tim, inwieweit tut sich denn da im ETF-Bereich was?
Also es gibt da unterschiedliche Ansätze. Also üblich war es in der Vergangenheit, dass wenig Einfluss genommen wird. Aber es gibt dann doch wieder sehr interessante Entwicklungen, wie beispielsweise Larry Fink, der jedes Jahr seine, also das ist der Vorstand von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter weltweit, der eben alle Unternehmen, in die, also die Vorstände der Unternehmen, in die investiert wurden oder wo Anteile gehalten werden, angeschrieben hat Anfang des Jahres oder auch schon im Vorjahr das Ganze und sie darauf aufmerksam gemacht hat und inständig darum gebeten hat, das Thema Klimaschutz und Umweltschutz doch stärker in den Fokus zu nehmen für die nachfolgenden Generationen. Also es passiert was, es gibt darüber hinaus auch Gruppen oder Dienstleister, die beispielsweise das Ganze auch in der Stimmabgabe mit unterstützen. Wir gehen einen anderen Weg. Wir geben einen Teil unserer Erträge, spenden wir an Urgewalt beispielsweise, um das ein bisschen auszugleichen, was hier im ETF-Bereich schwer umsetzbar ist. Es ist aber das Thema Engagement, was du gerade ansprichst, nämlich die Stimmrechtsausübung letztendlich, ist generell im Aktienbereich ein sehr besonderes Thema oder beziehungsweise sehr schwer auch für die großen Fondsgesellschaften umsetzbar, weil sie ja auch sehr stark in Geschäftspolitik mit eingreifen. Ja? Und das ist gut bis zu einem gewissen Punkt, kann aber auch negativ wirken.
Okay, Gunther, was sagst du dazu? Reicht das?
Ja, jetzt habe ich natürlich relativ viel zu kommentieren. Also erstmal muss ich sagen, Chapeau an Tim, dass die an Urgewalt spenden. Finde ich eine tolle Sache. Also kann ich nur sagen, Daumen hoch. Die zweite Geschichte, um das einfach mal klarzustellen, es ist natürlich so, dass wir es anders jetzt machen als Tim. Aber es ist nicht so, dass ich sage, das, was Tim macht, ist nicht gut. Ganz im Gegenteil. Also wir sind der Ansicht, dass jedes kleine bisschen, wie die Finanzbranche grüner wird, ist positiv. Es ist immer besser als das bisher Dagewesene. Also wenn ich jetzt das, was Tims Firma macht, das, was wir machen, und das damit vergleiche, was so ein normaler Indexfonds macht, der halt überhaupt gar keine nachhaltigen Kriterien berücksichtigt, dann ist natürlich alles egal, wie viel gemacht wird, aber jeder kleine Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich bin auch überzeugt, dass die Branche lernen wird und dass die Sachen immer grüner und grüner werden und immer klarer sind. Wo ist jetzt nochmal der Unterschied? Also der Unterschied bei uns ist eben, dass wir eben sagen, es reicht uns nicht, dass ein Unternehmen nicht nur nicht schädlich ist, sondern wir möchten eben auch, dass ein Unternehmen darüber hinaus eben einen positiven Beitrag zur Wende leistet. Das ist eher unterschieden. Deswegen ist halt die Basis für alle unsere Investments, sind die 17 UN-Nachhaltigkeitskriterien. Also wir setzen eben voraus, dass ein Unternehmen das Geschäftsmodell auf einem der 17 UN-Nachhaltigkeitskriterien basieren muss. Also dass sie praktisch mit diesen grünen Move ihr Geld verdienen müssen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Und der zweite ist jetzt, wenn wir jetzt auf die Frage eingehen, auf den Einfluss eben, ist es so, dass wir natürlich deutlich einfacher Stimmrechte zum Beispiel auf einer Hauptversammlung ausüben können, eben direkt auch im Gespräch mit den Fonds, mit den Unternehmenschefs sind. Also viele sehen wir jedes Halbjahr oder sogar jedes Quartal, telefonieren häufig mit denen, haben wir dann einfach den direkten Draht und können Sachen direkt diskutieren. Also zuletzt zum Beispiel ist hochgepoppt dieses ganze Thema mit der Zwangsarbeit in der Solarindustrie in China. Und da konnten wir halt mit vielen Unternehmenschefs direkt drüber diskutieren und mussten auch feststellen, dass es bei vielen noch gar nicht auf der Agenda war. Also wo wir dann tatsächlich zeigen können, dass wir, indem wir eben Informationen und kritische Berichte zur Verfügung stellen und das mit denen diskutieren, dass wir selbst in Unternehmen erst eine Diskussion anstoßen und da eben die tatsächlichen direkten Impact haben. Und wenn die Unternehmen uns dann eben auch nicht nachweisen können, dass sie das im Griff haben, dann investieren wir eben auch nicht. Also wir haben dann auch teilweise E-Mail-Kontakt mit Chinesen gehabt und da sind dann echt sehr erstaunliche Dinge passiert. Und ich glaube schon, dass wir da einen deutlich stärkeren Einfluss natürlich haben. Man muss aber natürlich auch sagen, dass der Gesetzgeber auch gewisse Regeln vorgeschoben hat. Also wir könnten jetzt zum Beispiel als Fondsberater, das sind ja Fondsberater, die eine Fondsgesellschaft Axion beraten, als Fondsberater und auch als Fondsmanager und als Fondsgesellschaft könnten wir jetzt nicht einfach eine Aktionärsrevolte anzetteln. Ja, das funktioniert nicht. Also was wir jetzt zuletzt in den USA gesehen haben, da hat der Gesetzgeber in Deutschland und Europa leider einen Riegel vorgeschoben. Aber wer weiß, vielleicht kann man da in Zukunft noch viel, viel mehr machen.
Das war jetzt relativ speziell auf deinen Fall und die Small Caps gemünzt. Siehst du auch im Large Cap-Bereich größere Möglichkeiten für ein Fondsmanagement, Wirkung durch Engagement und Active Ownership auszuüben, als das durch diesen indirekten Druck der ETFs geschieht?
Ja, also wir sehen ja bei großen Fondsgesellschaften, dass es mittlerweile Spezialisten gibt. Ich will jetzt natürlich die Namen nicht nennen, aber die größten deutschen Fondsgesellschaften haben Spezialisten eingestellt, die auch, mit denen ich auch schon gesprochen und diskutiert habe. Die sind wirklich gut. Aber die müssen sich natürlich auch der Firmenpolitik dort anpassen. Die haben halt nicht den Luxus, dass sie sagen, okay, wir haben halt nur grüne Investoren, wie wir jetzt, die halt so ein rein grünes Produkt haben wollen, sondern die haben eben auch Anleger, die irgendwie in einen ETF investieren wollen, müssen sich dann eben auch überlegen, was sie machen. Aber die haben natürlich auch den Vorteil, dass die dann auch entsprechende Stimmrechte vertreten, die dann wirklich auch einen Unterschied machen. Das ist bei uns natürlich nicht so. Wenn die natürlich einen Milliardenfonds verwalten und dann irgendwie mal 1, 2% Stimmrechte auf die RWE-Hauptversammlung gehen, da können die natürlich schon ziemlich für Aufruhr sorgen. Und das wurde auch gemacht und das finde ich auch sehr, sehr gut. Aber unser Ansatz ist halt ein anderer. Wir gehen eben nicht den Ansatz, den Tim beschrieben hat, dass wir die großen Mischkonzerne eben von innen raus ändern wollen, sondern wir setzen eben auf die sozusagen auf die kleinen Robin Hoods, die kleinen Revolutionäre, die Branchen an sich als Firma angreifen. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber ganz klar, beides ist wichtig, beides ist sinnvoll, beides muss gemacht werden und beides wird noch viel, viel wichtiger und besser werden.
Okay, gibt es in einer der beiden Welten einen Punkt, den ich noch vergessen habe, oder möchte einer von euch beiden, Tim und Gunther, noch sowas ergänzen?
Nein, ich denke, alles Wichtige ist gesagt. Man muss natürlich also vielleicht da nochmal die zwei Seiten der Medaille, wie Gunther das auch beschrieben hat, ist das absolut, ist das eine Top-Arbeit, wenn man eben im direkten Austausch mit den Vorständen sein kann. Man muss sich das jetzt aber mal für einen Konzern, für Large Caps, vorstellen. Die sprechen natürlich, die haben gar nicht die Zeit, diese Gespräche intensiv mit jedem Investor zu führen. Also da ist wiederum die gute von dieser Bündelung des Kapitals, wie im Fall BlackRock tatsächlich, wo die Bündelung ja im Extremen passiert. Da wird aber dann auch auf einen Larry Fink schreiben. Das wird gelesen und da wird auch drauf reagiert wiederum. Also es gibt immer die zwei Seiten der Medaille und deswegen ist es ja auch, das merkt man ja auch in dem Konsens dieses Podcasts gerade, dass beides wirklich wichtig ist zu verfolgen. Und deswegen kann ich eigentlich auch nur die Zuhörerschaft aufrufen, mit dem einen das andere nicht auszuschließen, sondern wirklich in beide Welten letztendlich dann auch zu gehen.
Genau, von meiner Seite aus wollte ich natürlich auch noch was sagen. Also erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir, Mike, und bei dir, Tim, bedanken. Denn soweit ich weiß, ist das Publikum von Mike ja auch eher jünger. Und wir haben hier natürlich im Niedrigzins- bzw. Nullzinsumfeld na, auch das Problem, dass hauptsächlich auch die jüngere Generation ja aktuell gar nicht mehr sparen kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Anfang 20 bin oder Mitte 20 und versuche mir irgendwie ihr Vermögen aufzubauen, um später mal irgendwie tatsächlich auch unter der Palme sitzen zu können oder mir ein schönes Häuschen zu bauen, dann ist die einzige Chance, dass ich mich mit diesem ganzen Thema hier überhaupt mal beschäftige. Ja, also Aktien, Aktienfonds und ähnliche Dinge. Denn eins ist gewiss, wenn ich gar kein Risiko eingehe, ist die Rendite null. Und die wird dann von der Inflation gefressen. Deswegen ist das, Mike, was du machst und auch das Gespräch, was wir hier führen, glaube ich, ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, wenn man das macht, dann, Leute, beschäftigt euch auch bitte mit der Wirkung von eurer Anlage. Und eine Sache ist für mich ganz klar, die Wirkung, die ich habe mit der Entscheidung, in welche Fonds, in welche Aktien ich investiere, wie grün ich bin, die ist genauso wichtig wie das komplette Konsumverhalten. Das darf man nicht unterschätzen. Die Gelder, die hier im Laufe eines Lebens angespart werden, das sind große Summen, die definitiv eine Auswirkung haben. Und wenn ihr euch damit beschäftigt, der einfachste Weg und der sinnvollste Weg zu schauen, wie grün ist das, was ihr wirklich macht, ist, sprecht euren Bankberater drauf an oder schaut euch die Produkte, in die ihr investiert habt, genau an. Also schaut euch zum Beispiel die Jahresberichte oder die Halbjahresberichte der Fonds an. Da sind alle Aktien aufgelistet, in die investiert wird. Und dann gebt einfach die Namen in Google ein, wenn ihr die Unternehmen nicht kennt. Und da seht ihr sehr schnell, ob die Unternehmen das machen, ob die Anlage das verspricht und hält, was ihr euch davon versprecht. Und zieht halt die Konsequenzen und geht zu einem grünen Anbieter. Und dann könnt ihr was ändern.
Fertig sind wir allerdings noch nicht, weil dieser Podcast soll ja Menschen helfen, eine bessere Entscheidung für sich selbst treffen zu können. Und dazu drehen wir jetzt einfach mal den Spieß rum. Gunther, wem und für welchen Zweck würdest du eine Anlage in ETFs empfehlen?
Haha, das ist gemein. Ja, Also ich würde sagen, im Zusammenhang mit so einem Core-Satellite-Approach, wie es vorher Tim empfohlen hat, man sollte halt nie alle Eier in einen Korb legen. Also wenn jetzt auch jemand investiert, gerne auch bei uns in den Fonds natürlich, aber man sollte nie sein komplettes Geld oder seine komplette Ersparnisse immer in ein Produkt legen, sondern es sollte immer ausgewogen sein. Und dort macht eben so ein Core-Satellite-Approach, wie Tim eben empfohlen hat, Sinn. Und wenn man dann eben in ETFs investieren möchte, dann sind natürlich nachhaltige ETFs natürlich deutlich besser. Und da halt dann eben darauf achten, was auch Tim gesagt hat. Nämlich manchmal hat man eben den Verdacht, dass die Marketingabteilung mehr von grünen Investment versteht als die Leute, die das Produkt zusammensetzen. Das sieht man dann häufig, dass die Namen mehr versprechen, als nachher der Fonds hält. Deswegen da genau anschauen und dann auch eben gucken, was Spezialisten wie Tim dazu sagen. Und dann kann ich mir das schon vorstellen.
Und wem und für welchen Zweck würdest du eine Anlage in gemanagte Fonds empfehlen, Tim?
Im zweiten Schritt, wenn die Basis passt, wie eben beschrieben. Das heißt, wenn man über ein gewisses Vermögen verfügt, das muss gar nicht so viel sein. Also bei uns kann man ab 20.000 kriegt man diese Vermögensverwaltung. Und dann kann man wunderbar eben diese Satelliten im Impact Investing mit aktiven Fonds beimischen. Ja. Hinzu ist es natürlich auch, kann es auch themengetrieben interessant sein. Also wenn man jetzt speziell Wasserstoff fördern möchte, dass man sich einen aktiv gemanagten Wasserstofffonds auch aussucht. Die gibt es im ETF-Bereich auch schon, aber da ist so viel Dynamik im Markt drin, dass sich auch hier ein Stärken im aktiv gemanagten Fondsbereich ganz klar sehe. Und wo es auch sehr gut wirkt, durch diese höhere Schwankungsbreite im Impact Investing, ist, wenn man einen Sparplan anstrebt. Also das heißt, wenn man im Vermögensaufbau sich befindet, dann kann man durchaus auch über schwankungsstärkere Investments nachdenken im Small- und Mid-Cap-Bereich. Wo man sehr vorsichtig dran gehen muss, ist, wenn man über Impact Investing spricht, sind die Investitionen in einzelne konkrete Projekte, Stichwort AIF, also das heißt ein einzelnes Windkraftrad oder eine einzelne Solaranlage. Dort sind die Risiken immer wesentlich erhöht. Gunther hat das eben auch schon mit gesagt. Es ist wahnsinnig wichtig, eine möglichst breite Streuung zu haben, insbesondere, ich sage mal, für die ersten Investitionen, die man geht. Wenn man über ein gewisses Vermögen verfügt, dann kann man auch anfangen, stärker Einzelinvestments mit beizumischen. Aber und da spreche ich wirklich aus großer Erfahrung, sollte man ganz, ganz vorsichtig sein. Und man sollte seine eigene Kompetenz nicht überschätzen, sondern sich möglichst immer einen guten Berater auch im Markt zu suchen, dem man vertrauen kann, der einem als Sparringspartner hilft, seine Vermögensstruktur und auch die Produkte für die Vermögensstruktur optimal auszuwählen. Der kostet ein bisschen mehr Geld als das bei einer ausgabeaufschlagfreien Order bei irgendeinem Discount-Broker zu machen, aber das lohnt sich auch, insbesondere am Anfang, um Fehler zu vermeiden, weil das ist auch einer der Grundsätze beim Anlegen von Geld, ist das Wichtigste eigentlich erstmal, Fehler zu vermeiden und nicht alles richtig zu machen. Ja? Also das ist wichtiger als alles richtig zu machen, ist Fehler zu vermeiden, weil Fehler können wirklich sehr, sehr teuer werden. Und deswegen, ja, sucht euch gute Berater, denen ihr vertrauen könnt, die kompetent sind und wirklich objektiv und möglichst keine Interessenskonflikte haben, sprich also über eine Service-Fee arbeiten und nicht provisionsorientiert mit euch agieren.
Okay, also auf die Frage zurück, du würdest gemanagte Fonds empfehlen für speziellere Gebiete und zwar dann, wenn der Core, also die sichere Anlage in der großen Verteilung schon steht und als Sparplan ist das dann noch besser, wenn man von der Volatilität profitiert, richtig?
Genau, sehr schön zusammengefasst,
Okay.
danke.
Dann Gunther, worauf sollte man auf jeden Fall achten, wenn man nach nachhaltigen gemanagten Fonds Ausschau hält? Also abseits davon, dass man auf jeden Fall erstmal in den Vivian Green, Just Green Impact investieren sollte?
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Nein, Spaß. Also mein Tipp ist, man sollte sich, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, das Einfachste ist es, schaut euch die Dokumente des Fonds an, schaut euch insbesondere die Jahresberichte, die Halbjahresberichte an. Dort werden eben alle Aktien aufgelistet, in die der Fonds investiert hat. Und dann könnt ihr eben hergehen und könnt selber mal durchgehen und für euch entscheiden, ob euch das grün genug ist oder nicht. Und konfrontiert halt euren Berater damit und ja, guckt, was es so gibt, informiert euch. Und ich bin sicher, dass die Branche wird grüner und grüner werden. Es wird bessere und bessere Angebote geben. Ich bin mir sicher, dass unser Ansatz auch nicht jetzt auf Ewigkeiten in dem Bereich der einzige sein wird. Ich bin mir sicher, dass den Mitbewerber kopieren werden oder andere Fonds ein bisschen grüner werden. Und so können wir zusammen schaffen, dass wir tatsächlich die grüne Finanzwende hinbekommen.
Okay, und dann zum Schluss, Tim, und was muss man bei ETFs auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn man die für sich aussuchen möchte?
Also erstens unbedingt sogenannte replizierende ETFs nehmen, das heißt ETFs, die tatsächlich die Aktien auch kaufen und keine nicht in synthetische ETFs investieren. Das sind ETFs, die tatsächlich die Aktien real gar nicht kaufen, sondern vielfach das Ganze synthetisch abbilden, also über Optionsscheine und andere Finanzinstrumente, die notwendig sind. Also achtet da unbedingt drauf und natürlich schaut euch die Indexzusammensetzung an, also worauf basiert die und im grünen Bereich natürlich, wie ist die Logik, die dahinter steht und im Vergleich zu anderen. Und da geht bitte in die Tiefe, weil das ist wirklich, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede.
Keine weiteren Fragen. Danke euch beiden.
Wir Dankeschön. Danken dir ganz herzlich und ja, auch einen herzlichen Dank an Gunther. Wir hatten ja viel Konsens, insofern war es nicht ganz das Streitgespräch, aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir einfach sehr aufgeklärt sind und sehr die Dinge sehr wissenschaftlich und objektiv sehen.
Perfekt, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank auch dafür. Und ja, das war jetzt nicht England gegen Deutschland im Fußball, sondern eher ein Freundschaftsspiel. Aber wir haben ja grundsätzlich die gleichen Ziele, deswegen war ja eigentlich nichts anderes zu erwarten.
Bis bald.
Bis bald und danke an die Zuhörer.